Wir sind heute bei der ersten Einheit über die Lehre der Braut Christi. Ich freue mich, dass so viele von euch gekommen sind, dass das Interesse so groß ist über diese Lehreinheiten. Ich weiß auch, dass vieles, was wir heute im Überblick besprechen, weil wir haben heute den Überblick, das heißt teilweise von jeder Session, die wir haben werden, sind Fragmente rausgenommen, Statements, die wir heute einfach miteinander bearbeiten wollen, um einen Überblick über das Herz Gottes, was in der Bibel verankert ist, sein Wille als Braut zu erkennen. Einiges ist euch sicher schon bekannt durch die Predigen vom Uwe, einiges ist euch vielleicht schon durchs Hohelied oder andere Seminare bekannt, aber das macht nichts. Wie ihr euch vielleicht erinnert, wenn ihr bei meinen Seminaren wart, braucht es ungefähr 17 Mal, bis der menschliche Geist gedanklich etwas erfassen kann im Herzen. Nicht im Kopf, aber im Herzen. Ich bete und hoffe, dass es schneller geht bei uns. Gott hat es eilig. Aber deswegen macht es nichts, wenn also einiges eine Wiederholung für euch ist. Hört trotzdem zu. Wir werden es so machen, dass wir das nächste Mal, also heute gibt es einen Überblick, das nächste Mal geht es um Offenbarung 19. Warum es das nächste Mal darum geht, werdet ihr nachher erfahren. Das werdet ihr merken, in dem, was wir durcharbeiten. Im dritten Mal geht es um Offenbarung 21 und 22. Und zwar nicht aus der Sicht, wie wir das hier in dem Offenbarungsseminar gemacht haben, sondern aus der Sicht der Braut und des Bräutigams Jesus. Das ist nochmal ganz anders, wie nur ein Zeitgeschehen durchzugehen. Das ist wichtig, aber wenn ich nicht weiß, was ich für eine Rolle da drin spiele, bekomme ich nur Angst. Und meine Intention ist es, und vor allen Dingen auch die von Mike Bickel, von dem ich die ganzen Lehreinheiten übersetzt habe, dass wir ein Verständnis bekommen, nicht nur was in der Zukunft passiert, sondern was mit uns in Beziehung zu Gott passiert, als Braut Christi. Ich habe übrigens 20 Lehreinheiten, das heißt 20 CDs und 20 Teachings in 5 komprimiert. Deswegen musste ich manches Mal einiges dazu packen und ich war mir oft nicht sicher, mache ich es da oder da rein. Also ihr werdet in allem einen Überblick bekommen, aber habt Geduld, wenn nicht jede Frage gleich beantwortet wird. Die vierte Lehreinheit, da handelt es sich dann um Personen der Bibel, vornehmlich weibliche, die als gutes Beispiel der Braut stehen. Und zwar die Eva, das war die erste Braut in der Bibel, nämlich die Braut vom Adam, die Ruth, die Rebekka und die Esther. Wobei wir die Esther genauer betrachten werden und von den anderen nur einen Überblick nehmen, um einfach mal einen Eindruck zu haben, was will uns Gott durch die Personen sagen. Warum sind die Geschichten so, wie sie sind? Und da kommen wir auch gleich, das heißt, der fünfte Teil ist dann, dass wir unsere Identität in Christus vertiefen. Und ich wünsche mir wirklich von Herzen, dass wir heute schon damit anfangen, dass der Schluss einfach noch das i-Tüpfele ist von dem Ganzen. So, jetzt stellt euch mal vor, wir fangen also an, ich gehe nicht genau nach jedem einzelnen Punkt hier, ich werde einiges dazu sagen, aber ihr habt einen guten Überblick, ihr könnt auch nachlesen. Stell dir vor, du wirst so wie ich um die 50 und du merkst plötzlich, dass deine Sehkraft nachlässt. Du gehst zum Optiker und er sagt dir, ja, sie brauchen eine Brille für die Nähe, weil sie, also ich habe die Gnade, wirklich noch alles in der Nähe zu sehen, aber ich bin kurzsichtig. Also ich sehe ganz hinten die Karin noch verschwommen, aber ich weiß, dass es die Karin ist. Aber dafür bräuchte ich jetzt zum Beispiel eine Brille. Wenn ich das hier lesen wollte, müsste ich sie absetzen, weil da kann ich dann nichts mehr lesen. Ihr wisst, ich brauche für die Ferne eine Brille, weil ich kurzsichtig bin und für die Nähe eine, weil ich weitsichtig bin. Paradox, aber so ist. Jetzt stell dir vor, dass du deine Bibel, und ich nehme mal an, dass jeder von uns ein erlöstes, wiedergeborenes Kind Gottes ist, aus der Sichtweise liest des Wiedergeborenseins. Das heißt, du hast dein Leben Jesus gegeben, er ist dein Erlöser geworden, du weißt, was er für dich am Kreuz getan hat und du bist unwahrscheinlich dankbar dafür, du freust dich, ein erlöstes Kind zu sein, du freust dich, nicht in die Hölle gehen zu müssen, sondern ewiges Leben zu haben. Das tun wir, denke ich, alle, oder? Ja. Genau. dann trägst du eine Brille für die Kurzsichtigen. Nein, für die Weitsichtigen, die brauchen das für die Nähe. Das heißt, du weißt, was passiert ist, was Christus für dich getan hat. Du bist dankbar dafür, du weißt, dass du in der Ewigkeit im Himmel sein wirst. Aber ein Aspekt, und der ist genauso wichtig, kennst du nicht. Dafür brauchst du die geistliche Brille, um in die Ferne zu gucken. Und diese Fernsicht ermöglicht dir, wenn du erkennst, warum Gott für dich gestorben ist. Ich denke, alle, die wissen, dass sie erlöst sind, wissen, dass sie aus Liebe erlöst sind. Aber Liebe und Liebe ist nochmal was anderes. Ich weiß, dass Gott mich liebt, aber wenn ich weiß, warum er mich so liebt, was sein ewiger Vorsatz war, dass ich vom ersten Buch Mose bis hin zur Offenbarung erkennen darf, dass sein Plan mit mir war, dass er die gesamte Weltgeschichte geschrieben hat, nur für mich und für dich natürlich. Dann lese ich meine Bibel aus einer ganz anderen Sichtweise. Dann habe ich die Brille für die Kurzsicht und die Weitsicht, dann sehe ich wieder alles. Also man nennt es auch Gleitsichtbrille, ja? Und diese brauchst du, wenn du das ganze Paradigma sehen möchtest, den ganzen Fokus, ja? Wenn du nicht nur, sagen wir mal, wie ein Pferd Scheuklappen aufhast und eine Seite siehst, sondern wenn du beide Seiten siehst. Wenn du erkennst, dass du nicht nur erlöst bist und in den Himmel kommst, damit du nicht in die Hölle kommst, sondern wenn du weißt, wer du bist und was Gott mit dir vorhat. Und genau deswegen sind wir da. Ich bin überzeugt, einige wissen das zum Teil schon, aber es ist immer ein lebenslanger Prozess. Nur zu wissen, dass ich Braut bin und auch die Offenbarung zu bekommen, ist nur der Anfang. Und ich wünsche mir, dass jeder diesen Anfang hier bekommt und wenn er schon hat, dass er weitergeht durch die Studie. Das Mission Statement Gottes, das findet ihr in der Mitte des Blattes, finden wir in der Offenbarung 19, Vers 7. Das ist Gottes ultimatives Ziel mit uns. Da heißt es, lasst uns fröhlich sein und jubeln, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereit gemacht. Aha, wer soll fröhlich sein? Wir? Warum sollen wir jubeln? Haben wir Grund dazu? Was bedeutet die Hochzeit? Wer ist das Lamm? Und wann kommt es? Und wer ist die Braut? Und wenn ich die Braut bin und es sich alles auf mich bezieht, wie kann ich mich dann bereit machen? Das ist das, warum Gottes Sohn auf diese Erde kam. Das ist das, warum Gott überhaupt die Erde geschaffen hat und Menschen gemacht hat. Und das ist sein ultimatives Ziel mit uns. Die ganze Weltgeschichte dreht sich nur darum. Diejenigen, die schon mal verliebt waren oder es immer noch sind, die wissen, was es ist, wenn sich alles um den Partner dreht. Dann werden plötzlich Dinge, die vorher sehr wichtig sind, unwichtig. Und ich denke, Gott hat es in uns hineingelegt, diese Sehnsucht nach Partnerschaft, nach Liebe, nach Angenommensein, auch die Sehnsucht, eine Familie zu haben, sind nicht ultimative Erfahrungen hier für diese Erde schon, aber sie sind nur ein Abglanz auf das, was mal kommen wird. Deswegen habe ich gute Nachricht für euch. Für die, die verheiratet sind, die dürfen jetzt schon erfahren, was Gott mal in der Ewigkeit mit uns vorhat, nämlich anhand ihres Partners. Und für die, die vielleicht keinen gefunden haben oder nicht heiraten, du wirst einmal heiraten. Wenn jetzt nicht hier, dann wirst du mit Jesus, dem Lamm, verheiratet sein. Mit dem bist du schon verlobt. Und ich kann dir eins sagen, das kann mir jeder, egal ob glücklich oder unglücklich verheiratet, eine Ehe zu haben ist gut, aber es ist nichts im Vergleich zu dem, was einmal kommen wird. Es ist nur ein Vorspiel, ein Vorglanz, ein Abschatten. Und es ist genauso, Kinder zu haben, wenn du keine hast und dir welche wünschst. Kinder zu haben ist ein Ausdruck Gottes, des Vaters, der sich in uns ausdrückt. Er hat in uns den Wunsch, einen Partner zu haben und auch Kinder zu haben, hineingelegt, damit wir verstehen in erster Linie, nicht damit wir Kinder haben, die so goldig sind, das ist eine nette Sache, sondern damit wir verstehen, wie Gott über uns empfindet. Denn wenn er bei der Hochzeit seinem Sohn die Braut zuführt, dann ist seine Freude genauso groß wie die des Sohnes. Und der Heilige Geist, der ist der Brautvermittler. Der ist der, der die Braut zum Sohn zieht, mehr und mehr. Der ist auch jetzt der, der in deinem Herzen arbeitet und mit Eifer daran ist, dir zu erklären, was es bedeutet, Braut zu sein. Und jeder, der vielleicht Vater ist und seinen Sohn oder seine Tochter in der Hochzeit erlebt hat, weiß, wovon ich spreche. Und deswegen gibt Gott uns diese Erfahrung, damit wir verstehen, nur ein bisschen verstehen, wie Gott empfindet. Das ist aber nicht das ultimative Ziel. Das ultimative Ziel ist, dass Gott der Vater, sein Sohn, die Braut übergibt. Und zwar eine Braut ohne Flecken und Runzeln. Egal, wie du jetzt dich fühlst, egal, wie du aussiehst, egal, was du denkst und wo du noch drin steckst. Das ist das, was Gott für uns vorbereitet. Und darüber spricht er schon in Mose, geht durch die ganze Bibel durch, bis hin zur Offenbarung. Gottes letztendliches Ziel ist, eine ebenbürtige Braut für Jesus zuzubereiten. Das heißt, nicht nur so ein bisschen abgefragte Sünder, die halt mal gerade das so machen, zu Jesus hinzuführen und sagen, da hast du die halt, die ist ja so furchtbar, aber wir schon irgendwie zurechtkommen, sondern die Bibel spricht davon, wir werden die Verse nachher lesen, dass wir gleich sein werden, dass wir ihn erkennen werden, wie er ist, weil wir gleich sind, dass wir mit ihm jetzt schon in himmlischen Adern sitzen, dass wir mit ihm regieren werden, aber nicht nur regieren, sondern in Liebe vereint sein. Das ist Gottes Ziel und darauf bereitet uns der Heilige Geist vor. In Epheser 1, Vers 4, wer eine Bibel hat, schlägt sie mal auf. Ich habe hier, damit man es bei der Aufnahme hört, die Verse rausgeschrieben und lese euch auch vor, aber ihr dürft sie gerne mitlesen. Da heißt es, wie er uns in ihm erwählt hat vor Grundlegung der Welt. Das ist dieser eine Vers. Und damit er nicht so abstrakt sich anhört, Gott hat uns erwählt vor Grundlegung der Welt. Ich erkläre das gleich. Mache ich noch Römer, der daneben steht im Skript, 8, 29 dazu. Denn die er vorherbestimmt hat, die hat er auch bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichgestaltet zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern, steht es in den meisten Übersetzungen. Aber ihr wisst, Männer sind auch Frauen, die Braut sind auch Männer und Söhne Gottes sind auch Frauen. Von daher ist es egal, ob da Brüder oder Schwestern steht. Also es heißt, dass Gott vor Grundlegung der Welt einen Plan hatte mit uns. Und dieser Plan hat ihm der Sündenfall nicht zunichte gemacht. Weil, wenn der Sündenfall den Plan Gottes zunichte gemacht hätte und Jesus einspringen hätte müssen, weil niemand da ist, den er sonst hat, es war auch niemand da, aber es wusste er von Anfang an, dann hätte Gott keine freiwilligen Liebenden. Der Plan Gottes mit uns ist, uns nicht nur als Braut zu bereiten, rein und fleckenlos, sondern dass wir freiwillige Liebende sind. Und freiwillig lieben können wir nur durch Offenbarung, wer wir in Gott sind, durch Offenbarung von Gott, wer er ist, wie er uns sieht und durch Schwierigkeiten, durch Prüfungen, durch andere Dinge, durch die wir durchgehen. Das ist wie bei einem Diamant, den du schleifst. Wenn der ungeschliffen ist, dann sieht er eigentlich nicht sehr attraktiv aus. Aber wenn also der Prozess des Schleifens beendet ist, ist er herrlich und glänzt. Und Gott vergleicht uns auch dann mit so einem. Jesus ist jetzt auch schon hingegangen, sagt die Bibel, um uns eine Wohnstätte zu bereiten. Und es steht in Johannes, das habe ich hier nicht aufgeschrieben, Jesus sagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten, damit, wenn ich wiederkomme, ihr seid, wo ich bin. Jeder, der das Abendmahl nach dem CZK seiner Weise kennt, weiß, dass der Kelch, dieser Kelch, das Blut ist und gleichzeitig der Liebesbeweis aus dem Alten Testament im Judentum, dass der Bräutigam bei der Verlobung seiner Braut den Kelch hingereicht hat. Und das ist auch die Bedeutung, die Jesus für uns gibt, wenn wir dieses Abendmahl nehmen, dass der Kelch der Liebe und der Symbolisierung unterzeugen, du bist meine Braut, dass er in uns hinreicht. Und danach geht nach dem Brauch im Judentum auch heute noch der Verlobte, wenn die Verlobung beschlossen ist, ein Jahr zurück ins Haus seines Vaters und bereitet ein Haus. Und dann kommt er wieder und nimmt die Braut zu sich und dann wird geheiratet. Und genau in diesem Prozess befinden wir uns. Jesus hat mit dem Abendmahl seine Liebe zu uns ausgedrückt, gleichzeitig seine Bereitschaft für uns zu leiden. Er ist dann gestorben, damit hat er das besiegelt, die Verlobung. Er ist hingegangen, uns die Stätte zu bereiten, das sagt er in Johannes, und er wird wiederkommen, um uns dahin zu nehmen, wo er ist. Und das ist genau das, was im jüdischen Brauch getan wird. Der Bräutigam geht weg und kommt wieder und holt seine Braut. Im 1. Korinther, Kapitel 3, Vers 21 und je nach Übersetzung auch Vers 23, heißt es, so rühme sich denn niemand im Blick auf Menschen, denn alles ist euer. Ihr aber seid Christus und Christus ist Gottes. Das heißt, wir sind geschaffen zur Ehre Gottes, wir sind zu seiner Freude gemacht. Und gleichzeitig ist Christus zu unserer Freude gemacht. Das heißt, alles, was wir besitzen, ist er und alles, was er besitzt, sind wir. Ich weiß, das sind jetzt nur Worte und der eine überlegt und der andere sagt, weiß ich doch alles. Aber Worte bekommen Kraft aus der Bibel, wenn ich verstehe, um was es geht. Hast du dir mal in deinem täglichen Leben überlegt, was das bedeutet? Das lässt sich so leicht sagen. Ich bin für Christus zur Freude gemacht. Im Hohen Lied heißt es, ich gehöre meinem Geliebten und nach mir ist sein Verlangen. Er gehört mir und nach ihm ist mein Verlangen, heißt es auch. Aber ist dir schon mal bewusst geworden, was das bedeutet? Ich kann dir das hier nicht vermitteln, das musst du selber erfahren. Aber bitte mal Gott in deinem täglichen Leben, vielleicht wenn du morgens deine stille Zeit hast oder wann immer, sag, Herr, was bedeutet das, dass ich alles für dich bin und du für mich? Ich weiß, dieser eine Satz hat Leben verändert. Und es ist nicht einfach nur dahin gesagt, das ist nur eine Stelle von vielen. Wenn wir Fernsehen schauen, wenn wir uns die Nachrichten angucken, dann kriegt man oft so Zornesfalten, wenn wir sehen, was in der Politik passiert, wenn wir sehen, dass wir vielleicht, wenn wir Aktien haben, die runtergehen oder wie auch immer, wenn wir sehen, was weltweit geschieht oder vielleicht, wenn wir uns ein Geschichtsbuch angucken und sehen, was im finsteren Mittelalter war. Das sind alles geschichtliche Dinge, die Gott zugelassen hat. Und der natürliche Mensch, der an nichts glaubt, der sieht es und ärgert sich. Wir tun das auch. Aber ich bitte dich mal, mach dir mal Gedanken, wenn du vor dem Fernseher sitzt und es anschaust, dass du merkst, da gibt es noch so viel mehr. Es ist nicht das Wichtigste, wo die Wirtschaft steht. Es ist nicht das Wichtigste, ob ich reich oder arm bin. Wir beten für unser Land und für die Welt. Wir beten, dass Gott Gnade hat. Das ist eine Sache. Aber selbst wenn es in deinem Leben nicht so ist, bestimmt das dein Leben. Denk mal darüber nach. Und das sage ich jetzt mit Kühnheit. Ich glaube, dass am Ende der ganzen Sessions du mir sagen wirst, das ist okay. Denk mal darüber nach, die Erde und was darinnen ist, ist für uns gemacht. Und nicht nur, dass wir Gott erkennen, das ist nur ein Teil, sondern dass wir seine Liebe für uns erkennen. Gott hat so viel Liebe fürs Detail, wenn du dir die Schöpfung anguckst, da wo sie noch in Ordnung ist. Umgekehrt, die ganze Weltgeschichte, Grenzen versetzen, andere Dinge, was so passiert sind, sind nicht in erster Linie passiert, um Menschen zu töten, um unsere Rachsucht, unseren Egoismus zu nähren, sondern sie sind von Gott teilweise zugelassen, um dir und mir immer wieder zu zeigen, was ist das Wichtigste im Leben. Das Wichtigste im Leben ist das, was vor uns liegt. Und das ist das, was in Offenbarung 19, Vers 7 steht. Und deswegen werden wir das nächste Mal die Offenbarung Satz für Satz, Wort für Wort studieren. Da ist so viel mehr drin, wenn du es aus der Brille der Braut liest, wie wenn du es einfach nur überlegst und denkst, furchtbar, was da alles passiert. Die Gerechten werden jubeln darüber und die Ungerechten werden sich entsetzen. Ich denke, dass ihr alle so veranlagt seid, also die Frauen ganz bestimmt, die Männer sind vielleicht manchmal ein bisschen cooler und sagen, oh, ich gucke lieber einen tollen Actionfilm an. Aber seid mal ehrlich, wenn ihr mal Fernsehen guckt oder wenn ihr im Flieger sitzt, Ist euch schon mal aufgefallen, dass da meistens keine Actionfilme kommen, sondern sehr viele Liebesfilme und lustige Filme? Und ich habe schon viele Leute beobachtet. Also gerade als wir von Israel zurückgeflogen sind, da waren so orthodoxe Jüdlen drin, so goldige mit so einem Hut auf und unten drunter einer Kippa, den langen Löckchen, also ganz ultra-orthodoxe. Und da kam dann ein Liebesfilm. Ne? Ich habe die nur, weil die mir so schräg gegenüber saßen, beobachtet, die Äuglein sind immer größer geworden. Normal gucken, die dürfen das ja gar nicht angucken. Ne? Die dürfen ja dich noch nicht mal angucken, weil du unrein bist, nur sie sind rein. Aber die Äuglein sind immer größer geworden. Und als die zwei sich dann gekriegt haben, da waren die verzückt, ob Männlein oder Weiblein. Und wisst ihr, ich habe auf der einen Seite gegrinst wie ihr, aber Gott hat uns angelegt, um so zu empfinden. Weil er dadurch seine Liebe zu uns zum Ausdruck bringen möchte. Die ganze Unterhaltungsindustrie, die ganze Hollywood, alles ist darauf angelegt, Geld damit zu machen, mit den Emotionen der Menschen. Und wir sind alle gerechtigkeitsbewusst. Wir wollen alle, dass der Gute gewinnt und der Böse verliert. Selbst der Actionfilme guckt, will, dass der Böse einen auf die Mütze kriegt und der andere gerecht ist. Da ist dann der Gerechtigkeitssinn. Aber eigentlich sind wir angelegt, Emotionen zu haben. Und diese Emotionen hat Gott uns gegeben. Und wir denken immer nur, ha, wo komme ich hin mit meinen Emotionen? Was befriedigt mich? Wer befriedigt mich? Befriedigt Gott mich? Haben wir uns schon mal vorgestellt, dass Gott dieselben Emotionen zu uns hat? Und dass er sich tief wünscht, dass diese Emotionen in uns gestillt werden. Und diese Emotionen fangen an, für Gott gestillt zu werden, wenn du erkennst, wie sehr er dich liebt. Wenn du sagst, das hätte ich nie für möglich gehalten, ich möchte es lernen oder ich möchte dich genauso lieben. Und wenn du einfach so bass erstaunt bist über seine Liebe, dass du ein bisschen von dieser Liebe zurückgeben kannst. Und deswegen ist die ganze Erlösungsgeschichte eine göttliche Liebe zu uns. Sie beginnt mit der Braut im 1. Mose 1 und 2, wo Gott Menschen gemacht hat. Und sie endet mit der Braut in Offenbarung 19, Vers 22, bis 22. Das erste Buch der Bibel fängt mit einer Liebesgeschichte an und es endet mit der Hochzeit des Brautpaares. Das ist der perfekteste Liebesfilm, den es gibt. Also wenn du gerne Liebesfilme guckst oder Romane liest, dann empfehle ich dir doch mal, bet, dass Gott dir zeigt, wo die Verse sind, die wir jetzt vielleicht nicht bearbeiten, wo diese Liebesgeschichte in der Bibel ist und wie er über dich denkt. Ist besser als jeder Liebesfilm und jedes Buch. Der erste Adam wurde schlafen gelegt und aus ihm entstand die erste Braut. Aus seiner Rippe, ne? Die Geschichte kennt er, die braucht man jetzt nicht lesen, der Zeit wegen. Der zweite Adam, das ist Jesus, sagt Römer 5, 12, lesen wir jetzt der Zeit wegen auch nicht, dürft ihr zu Hause nachlesen, wenn ihr wollt, starb und die Braut oder das Anrecht, die Braut zu besitzen, kam rechtmäßig aus ihm hervor. Es ist prophezeit worden, dass Jesus in die Seite gestochen wird. Aber es ist eigentlich dasselbe. Gott hat Adam einschlafen lassen, weil der Adam allein war. Gott hat den Menschen gemacht, weil er ein Gegenüber wollte. Und Adam hat eine Frau gewollt, damit er ein Gegenüber hat. Das heißt, Eva war das erste Gegenüber des ersten Gegenüber Gottes. Klar? Ja? Sie war das Gegenüber von Adam. Sie war damit die erste Braut. Eigentlich war es Adam, aber zusammen waren sie die Braut. Und Jesus hat das, was er im Abendmahl besiegelt hat, also es sind jetzt alles Fragmente, wenn ihr denkt, die spinnt ein bisschen da vorne, lasst es einfach stehen, ihr werdet es schon selber noch durch die verschiedenen Sessions miterleben. Und wenn ihr dann nicht einer Meinung seid, können wir drüber reden, habe ich kein Problem mit. Als Jesus in die Seite gestochen wurde, selbes Prinzip. Adam, aus der Rippe ist die Frau gekommen, Gott hat ihn, da war er gnädig mit dem Adam in den tiefen Schlaf fallen lassen, hat keine Schmerzen gehabt. Jesus hat große Schmerzen gehabt. Aus seiner Seite kam Blut und Wasser, ein Zeichen, dass er tot war. Aber das war sein Siegel, die Braut besitzen zu dürfen. Und das heißt, wir sind jetzt Braut, immer noch Verlobte. Wir leben jetzt zeitmäßig, biblisch, in dem Verlobungsjahr, wo der Bräutigam heimgegangen ist zum Vater. Jesus ist zu Gott aufgefahren, um uns eine Wohnstätte zu bereiten, wie Johannes 17 sagt, um dann wiederzukommen. Und es wird in Offenbarung 19 beschrieben, das besprechen wir nächstes Mal. Ja? Im Jüdischen Testament ist es so, wenn einer sein Erbe antritt, muss ein Tod erfolgen. Du kannst dein Erbe nicht zu Lebzeiten antreten. Und Jesus hat sein Erbe in uns, dass die Verlobung vollkommen ist, selber bezahlt. Er ist selber für uns gestorben. Die Geschichte der Erlösten vor der Hochzeit ist die Vorbereitung für das Leben nach der Hochzeit. Das heißt, all das, was wir jetzt hier erleben, ist etwas, was uns trainieren soll für die Ewigkeit. Die Bibel sagt auch im Kolosser, trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was drunten ist. Unser Leben ist ein einziger Test und eine einzige Vorbereitung vor der Hochzeit, ne, unserer Verlobungszeit. Wir werden jetzt trainiert, wie die Esther, das werden wir dann erfahren, wie die auch trainiert wurde, am Hofe des Königs zu leben. So werden wir jetzt trainiert, am Hofe des Königs zu leben als Braut, als königliche Braut, wie die Esther ein Symbol war. Sie war eigentlich das naheste Symbol zu uns, deswegen werden wir am meisten über sie sprechen. Und es ist interessant, wir haben das vorhin auch in unserer Gebetszeit ausgebetet, Gottes Liebe ist so stark, und das kennt ihr in verschiedenen Versen der Bibel, dass uns nichts davon trennen kann. Es heißt in Römer 8, 38 und 39, denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus, unserem Herrn, ist. Und wir erfahren auch immer mehr, wenn ich beginne, das zu proklamieren und zu glauben, dann tut Gott was in mir. Dann wird es immer stärker, dann glaube ich das auch in Zeiten der Not. Wenn ich erfahre in meinem Leben, dass Gott mit mir ist und dass seine Liebe immer für mich da ist, egal was passiert, dann werde ich plötzlich ein Christ, der nicht mehr von den Umständen abhängig ist, der nicht sich durch die Umstände niederreißen lässt, sondern der weiß, egal was ihm passiert, ich stehe fest im Herrn, auch wenn ich das Ende des Schlimmen noch nicht sehen kann. Und wir gehen da vielleicht durch mit Furcht und Zittern, wir sind alle Menschen, da muss man uns nichts vormachen, ich auch, aber wir stehen fester in unserem Zittern, wenn wir das nicht wüssten. Ja. Außerdem hat Gott uns prophezeit, wir hören heute viele unterschiedliche Bibelverse, um euch einfach mal einen Überblick zu geben, was diese Verse aus der Sicht der Braut bedeuten. Ihr habt alle diese Verse schon gelesen und ihr wisst, Gott liebt euch und das ist unser Status. Aber ich bitte dich einfach, wenn wir heute Abend diese Verse lesen, dass ihr sie wirklich aus der Sicht der Braut oder hört oder lest, es macht einen Unterschied. Da heißt es in Epheser 2, 6, er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt, in Christus Jesus. So wie Gott dich vor Grundlegung der Welt geliebt hat, gekannt hat, gewusst, dass du sündigst, kein Plan B brauchte, um dich zu erretten, weil Plan A war, dass er für dich stirbt, weil er wollte, weil ihr wisst, die ganze Menschheit ist vor die Entscheidung gesetzt, nehme ich Gott an oder nicht. Das ist die erste Entscheidung, wollen wir Gott lieben oder nicht. Und wenn wir uns entscheiden, ihn zu lieben, wird er uns immer wieder vor Herausforderungen und Situationen stellen, wo wir lernen, ihn mehr und mehr und mehr zu lieben. Weil Gott möchte keine Roboter, er möchte Menschen, die ihn freiwillig lieben. Und so, wie Gott vor Grundlegung der Welt uns erwählt hat und uns geliebt hat, wie wir schon in seinem Herzen waren, bevor er die Welt gemacht hat, bevor er was weiß ich was gedacht hat, so sitzen wir jetzt mit Christus für Gott an himmlischen Orten. Das heißt, für Gott sitzen wir jetzt schon mit ihm auf dem Thron, obwohl wir hier sind. Und das ist auch das Geheimnis, warum Jesus, wenn er uns ansieht und verzückt ist vor Liebe, zum Beispiel das Hohelied sagt, wende deine Augen von mir, ich kann es nicht mehr ertragen. Dann denke ich oft, Herr, wie kann das sein, wenn ich mich angucke, wende ich die Augen aus einem anderen Grund ab, aber bestimmt nicht aus dem. Ja? Das ist ganz einfach. So wie wir für Jesus jetzt schon herrschen, theoretisch an himmlischen Orten, wie er uns schon verankert hat da drin, so sieht er uns jetzt nicht mit unseren Fehlern, die wir haben, weil er kennt unser Ende. Er weiß, wie er uns mit jedem Einzelnen persönlich an der Hand den Weg geht, den wir brauchen, um von all dem Käse, der jetzt noch um uns rum ist, von all unserem Versagen, unserer Schuld, immer wieder reinfallen, wie wir frei werden am Ende und wie wir dann wirklich die fleckenlose, die makellose Braut sind. Und deswegen fällt es ihm bestimmt leichter, ich meine, er ist Gott, aber es fällt ihm leichter, ich denke halt gern so abstrakt, uns zu lieben und mit anderen Augen zu sehen. Ja? Wenn ich jetzt zum Beispiel die Christiane angucke, dann weiß ich ein bisschen, wo ihre Schwächen sind, wo ihre Stärken sind. Also ihre Stärken sind ja offensichtlich. Aber wenn mir Gott jetzt einen Einblick geben würde in ihr Leben, die nächsten 20 Jahre, und ich vergleichen würde, wie sie heute ist, wo sie heute vielleicht manchmal struggelt, was ich vielleicht mitkriege oder auch nicht, weiß ich nicht. Also ich weiß nicht alles von ihr, ich nehme sie nur als Beispiel. Und dann in 20 Jahren, wo sie stehen wird als Christ, als Persönlichkeit, dann würde mich das, was sie jetzt tangiert, dann würde ich sagen, ach, lass doch den Furz, doch ganz egal, guck mal, du wirst mal so und so und so entscheiden, über das gehst du locker hinweg. Und deswegen sieht uns Gott mit ganz anderen Augen, wie wir uns sehen würden. Und das ist auch der Grund, warum er sagt, wir sitzen jetzt schon an himmlischen Orten, weil er jetzt schon sieht, er ist ja ohne Raum und Zeit, wie wir mal vollendet sein werden. Ich weiß, es ist für manche langweilig, aber es ist wirklich wert, nachzudenken. Wenn du darüber nachdenkst, denkst du automatisch anders über dich und über andere. Es verändert dein Denken, es verändert deine Haltung. Und deswegen brauchen wir auch Gott, um Gott zu lieben. Wir denken oft von uns, dass wir Sünder sind, die versuchen zu lieben. So sehen wir uns. Aber Gott sieht uns eben nicht so. Er sieht uns als Liebende, als die, die ihn lieben, die ab und zu mal sündigen. Aus Versehen, die halt reintappen. Und es ist so ein Unterschied. Nimm dir einfach mal den Satz, der unter 3 steht, wir brauchen Gott, um Gott zu lieben. Sind wir Sünder, die versuchen zu lieben? So sehen wir uns. Nein, wir sind jetzt schon Liebende, die aus Versehen und unreif sündigen. Für Gott sind wir keine Sünder mehr, sondern für Gott sind wir Liebende. Und das, was wir falsch machen, damit kann er umgehen. Auch wenn er nicht alles als recht empfindet, was wir halt so verbocken. Aber das ist unser Status. Und ich weiß, dass all das, was ich euch heute Abend erzähle, ist eine Offenbarung. Ich habe, als ich das erste Mal mit der Ellen in Kansas war, vor ungefähr 4 Jahren mehrere Kassetten mitgebracht. Damals gab es noch mehr Kassetten als CDs. Und da war eine Lehreinheit über die Liebe Gottes. Es ging um David, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und ich habe die damals angehört und fand die gut, aber es hat mein Leben nicht beeinflusst, weil es war einfach nicht der Zeitpunkt, wo Gott zu mir sprechen wollte. Dann bin ich 1 bis 1,5 Jahre durch eine Krise gegangen, innerlich, wo ich mit mir gestruggelt habe. Und ich habe die Kassette per Zufall nochmal rausgeholt, sonst verschenke ich die meisten, die ich dann schon mal angehört habe, und höre mir die wieder an. Und dann hat es mich getroffen wie ein Blitz. Ich habe zum ersten Mal im Herzen, nicht im Kopf, verstanden, dass egal was ich tue, Gott mich leidenschaftlich und bedingungslos liebt. Und ich brauche euch jetzt nicht erzählen, um was es da ging, weil ihr habt einen anderen Punkt, wo es euch trifft. Und das ist das, worauf Gott wartet, dass wir diesen Punkt erreichen. Und wenn wir ihn schon erreicht haben, dass wir aus dem, was wir erkennen, durch seine Offenbarung weiter und weiter und weiter gehen. Das heißt nicht, dass wir gleich vollkommen sind, weil wir sind keine Roboter, Gott dreht keinen Schalter um. Aber ich habe eins gemerkt, seit ich diese göttliche Offenbarung habe. Mein Leben hat sich drastisch verändert. Aber nicht, weil ich die Offenbarung habe, sondern weil ich erkannt habe, wie Gott wirklich ist. Und er hat mich so bass in Staunen versetzt, dass sich wirklich sehr viel verändert hat in meinem Leben, was ich vorher versucht habe zu verändern. Und das ist die gute Nachricht. Wenn du Gott mehr und mehr kennenlernst, wird sich dein Leben verändern, weil du ihn ansiehst, wie er ist. Es geht nicht darum, was ich lasse, was ich nicht mehr tue, sondern es geht darum, dass sich Dinge in meinem Leben, ob Befreiung oder Heilung oder auch Einstellung, sich drastisch verändern, je näher du Gott kommst. Und deswegen sagt Gott jetzt auch schon, und das sagt er im Korinther, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, Das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Und diesen Vers kennt ihr auch alle und wir meinen ja alle, das ist in der Ewigkeit. Das heißt, also in der Ewigkeit werden wir Gott erkennen, wie er ist und so weiter. Und ich denke, dass Gott uns sagen möchte, jetzt schon wirst du das erkennen, was kein Auge gesehen hat. Dein inneres Auge wird plötzlich Dinge erkennen. Jetzt schon werde ich dir offenbaren, wie ich über dich denke, was dein Status ist, was ich mit dir vorhabe. Und ich werde dich in Erstaunen setzen. Und wir leben in einer Zeit, die sehr herausfordernd ist, politisch, ökonomisch, wirtschaftlich und so weiter, auch sozial. Aber auf der anderen Seite leben wir in der spannendsten Zeit, wo Gott sich wirklich offenbart. Und die höchste Offenbarung ist die Offenbarung der Braut, nachdem du ihn erkannt hast. Ihr wisst, wenn ich ein Kind bin, die Stadien und so weiter, die wollen wir jetzt hier nicht durchmachen. Die hat, glaube ich, der Uwe auch oft genug gepredigt. Ich denke, das ist einfach klar. Wir werden Jesus gleichgestaltet. Das heißt im 1. Johannes 3, 1, ich habe euch diese Verse nicht ausgedruckt, ihr dürft euch die, wenn ihr wollt, zu Hause weiterlesen. Da heißt es, Geliebte, jetzt schon sind wir Gottes Kinder. Und es ist noch nicht offenbar worden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar werden wird, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Also immer wieder, wir werden ihm gleich sein. Und auch wenn es euch langweilt, ich sage es noch ein paar Mal, bis es ins Herz rutscht, wir werden ihm gleich sein. Und er sieht uns jetzt schon, wie wir einmal sein werden. Und deswegen sind wir jetzt schon Gerechte, deswegen sind wir jetzt schon geheiligt und abgesondert. Deswegen sind wir jetzt schon an himmlischen Orten mit ihm, so sieht er uns. Und deswegen sind wir jetzt schon seine makellose, fleckenlose Braut. Aber er bringt uns noch dahin. In Offenbarung 3, Vers 21, das habe ich euch ausgedruckt, auf der dritten Seite heißt es, wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf einem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Das kennen wir alle, aha, wir regieren mit Jesus, toll, das ist unser Status. Aber da heißt es am Anfang, wer überwindet. Wisst ihr, was ein Überwinder ist? Ist ein Überwinder jemand, der keinen Fehler macht? Absolut, perfekt, vollkommen? Das kann nur Jesus. Ein Überwinder ist jemand, der das Ja zu Jesus in seinem Herzen hat. Ich will es euch andersrum erklären. Oft ist es so, dass du in der Anbetung zu Gott von ganzem Herzen sagst, Jesus, ich gebe dir alles. Du bist alles für mich und du meinst es auch so. Ja? Und dann gehst du vielleicht aus deinem Gottesdienst oder aus deiner Anbetungszeit raus, setzt dich ins Auto und da schneidet dich einer und du wünschst ihm alles Mögliche. Und dann denkst, oder es tut dich einer linken und du denkst, so eine Frechheit und so weiter. Ich muss jetzt nicht in die Details gehen. Und dann verzweifelst du vielleicht und denkst, Mann, bin ich ein Typ. Vorhin habe ich Jesus gesagt, ich gebe ihm alles und jetzt nehme ich alles wieder zurück. Und der Punkt ist, dass Jesus uns nicht nach unseren Taten beurteilt. Er beurteilt uns nach dem, was wir sein wollen. Und auch wenn wir jetzt noch nicht vollkommen sind, er nimmt das Ja in unserem Herz und es reicht ihm. Dieses Ja, das wir ihm geben, in guten wie in schlechten Zeiten. Und ihr wisst, das Ja in guten Zeiten ist immer leichter wie in schlechten. Das nimmt er und formt in uns etwas, was immer mehr Gestalt zu dem Ja annimmt. Das heißt, wir werden weiterhin Fehler machen, aber wir werden uns immer mehr verändern. Und das ist auch der Grund, warum David ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Er war Mörder, Ehebrecher und. Ne? Ähnlich wie wir in manchen Dingen. Aber er war ein Mann nach dem Herzen Gottes, nicht weil er so vollkommen war, sondern weil er wusste, dass Gott ihn bedingungslos liebt. Und nachher, wenn wir über David kurz sprechen, werde ich noch den einen Psalm vorlesen. Gut, jetzt möchte ich einfach über den Anspruch der Braut gegenüber dem Anspruch Satans sprechen. Ihr wisst, dass Rebellion war im Himmel. Der Teufel und ein Drittel der Engel hat gegen Gott rebelliert. Und wir haben manchmal alle möglichen Vorstellungen, was da passiert ist. Da wurde dann aus dem Himmel geworfen und so weiter. Ich glaube, und ich glaube, ich bin nicht allein, also Mike Bickel sagt es auch, von dem habe ich es eigentlich gelernt, ist eigentlich auch verständlich. Er sagt, Satan wollte den Anspruch der Braut in Besitz nehmen. Er wollte das sein, was uns eigentlich gehört. Er wollte, und das lesen wir gleich in Jesaja, diesen Anspruch haben. Und Gott hat gesagt, ich habe nicht Engel geschaffen, damit ich ihnen gegenüber habe, sie sind dienstbare Geister. Auch Luzifer, der Lichtträger, war das. Sondern ich habe Menschen geschaffen, damit sie mir gegenüber sind. Deswegen wäre Jesus auch nie, ich meine, ein Drittel der Engel hat gesündigt, ist gegen Gott gegangen, mit Satan ist auf die Erde geworfen worden, man nennt es auch heute Dämonen. Aber Gott wird niemals kommen, um diese Dämonen zu befreien. Gott ist Mensch geworden und Jesus bleibt Mensch ein Leben lang, um uns zu erlösen. Es geht um uns. Und das, dann kann ich auch mehr den Rechtsanspruch verstehen. Da heißt es in Jesaja 14, Vers 12 bis 14. Wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern, also Luzifer, ne? Sohn der Morgenröte. Wie bist du zu Boden geschmettert, Überwältiger der Nationen. Und du sagst in deinem Herzen, zum Himmel will ich hinauffahren, hoch über den Sternen Gottes meinen Thron aufrichten und mich niedersetzen auf den Versammlungsberg am äußersten Norden. Ich will hinaufsteigen auf Wolkenhöhen und mich gleich machen Gott und so weiter. Unten in der Tabelle habe ich euch aufgeschrieben, die Gegenüberstellung, das, was Satan will und das, was wir sind, nicht das, was wir wollen, das ist das, was wir sind. Satan hat sich Lichtträger genannt. Jesus sagt zu uns in Matthäus 5, 14, ihr seid das Licht der Welt. Das ist unser Status, das der Teufel sich holen wollte. Dann sagt er in diesem Vers oder den beiden, die wir gerade gelesen haben, zum Himmel will ich hinaufsteigen. Wir sitzen laut Epheser 2, Vers 6 schon an himmlischen Örtern. Dann sagt der Feind, hoch über den Sternen will ich meinen Thron aufrichten. Also immer ich werde tun. Gott sagt über die Braut in Offenbarung 3, 21, wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Gott gibt dir, das ist ein freies Geschenk, du musst nichts werden, nichts machen und nicht hochsteigen. Und dann sagt der Feind, und mich wieder zu setzen auf den Versammlungsberg im äußersten Norden. Gott sagt zu uns, dass die Heiligen auf dem Berg Zion sein werden, zur Gegenüberstellung. Und zum Schluss, ich will mich dem Höchsten gleich machen, sagt der Feind, ne, in Jesaja. Und Gott sagt über seine Braut, sie ist geschaffen, um Gott gleich zu sein. Fällt euch da was auf? Der Teufel sagt immer, ich will, ich werde machen, ich werde hinaufsteigen. Eigene Werke. Ja? Das ist auch das, womit er uns immer antreibt, damit wir uns besser fühlen, vor anderen angenehmer sind. Er will uns wie so ein Hamster in ein Rädle stecken, dass wir laufend rennen und rennen, weil das ist sein Motiv. Ich will steigen, ich will machen. Ihr habt auf der anderen Seite bei der Gegenüberstellung bei der Braut, sie ist geschaffen. Sie sitzt schon da, sie hat schon den Anspruch. Das ist das, was wir in Jesus haben, weil Jesus für uns getan hat. Das ist der Unterschied. Wer die Braut hat, jetzt machen wir schneller, damit ihr noch zuhören könnt, ist der Bräutigam. Ich möchte noch über vier Personen in der Bibel sprechen, die jetzt Männer sind, weil wir ja die Frauen dann auch noch durchnehmen, ganz kurz. Und zwar einmal über David, einmal über Johannes, einmal über Johannes den Täufer, ihr wisst, das war jemand anders, und einmal über den Paulus. Der König David ist als großer Krieger benannt. Er war, wie wir schon gehört haben, ein Anbeter Gottes. Er hat verstanden, dass er Gottes Augapfel ist, dass Gott ihn bedingungslos liebt. Das bringt er im Psalm 27 zum Ausdruck, wo er sagt, in deinem Haus will ich sein. Will lieber an der Schwelle des Hauses Gottes sein, als sonst irgendwo. Ihr kennt auch die ganzen Psalmen. Johannes wurde ein Apostel der Liebe genannt. Er wusste, dass Jesus ihn liebte und brachte das Evangelium ganz anders zum Ausdruck wie die anderen Evangelien. Lest mal den Lukas, der Arzt war, da ist mir der Kopf dabei, Markus ist anders, Matthäus ist anders. Meistens wird in diesen, die man so hergibt, die Evangelien immer das Johannesevangelium genommen. Da ist am meisten das Herz Gottes drin. Er hat verstanden, dass er sagt auch über sich, das ist der Apostel, da meinte er sich, den Jesus liebte. Dann kommen wir zu Johannes dem Täufer. Er war ein richtiger Forerunner, das heißt ein richtiger Vorreiter. Er war der größte Prophet seiner Zeit, sagt Jesus, obwohl er nicht über eine Person prophezeit hat, aus Jesus allein. Er hat immer nur auf den Messias hingewiesen. Ich möchte euch da gleich was vorlesen. Er hat den Ausspruch gebracht, der die Braut hat, ist der Bräutigam. Er hatte sie nicht mehr. Das war in der Zeit, als die Jünger von ihm zu Jesus übergingen. Und er war nicht eifersüchtig, er hat sich gefreut. Er sagt, er ist hoch erfreut über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Er, nämlich Jesus, muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Ich möchte euch kurz, könnt ihr noch? Ja? Okay. Aus dem Buch von Jean Bols, das ist ein Amerikaner, der über das erste und zweite Gebot geschrieben hat. Es gibt es in Englisch nur, aber die Ellen hat es übersetzt. Die kann es euch, sie hat es auf dem Computer rüberladen, wenn ihr das wollt. Sie ist erlaubt, eine gewisse Menge an Büchern, an Schriften. Ihr müsst ihr halt ein bisschen was dafür geben, weil sie hat ein halbes Jahr an der Übersetzung gearbeitet, aber so viel vielleicht, wie das Buch kostet. Okay, ich will euch was über Johannes vorlesen. Auf Gott konzentriert, das schreibt Jean Bols. Er ließ sich, also Johannes, durch den Ruhm nicht ablenken. Vielmehr nutzte er die Fähigkeit, alles niederzulegen. Diese Haltung unterschied ihn von anderen. Johannes war so darauf konzentriert, Jesus zu dienen, dass er völlig uneigennützig lebte. Er machte keinen Versuch, sich unter dem Volk als erfolgreiche Stimme hervorzutun. Obwohl er eine Sprachgewalt besaß, die an Autorität und Charisma alles übertraf, was je einem Menschen gegeben worden war. Er blieb auf Gott konzentriert. Später sagte Jesus von Johannes dem Täufer, er war der größte Prophet, der jemals gelebt hat. Johannes war nicht darauf aus, mit seiner prophetischen Äußerung andere Propheten zu übertrumpfen. Es gibt keine Berichte von ihm über vollbrachte Wunder oder Heilungen. Und doch ist das Leben von Johannes für alle Ewigkeit dadurch hervorgehoben worden, dass er fähig war, alles Eigene niederzulegen, um den Weg dafür zu bahnen, dass Jesus in seine Bestimmung hineinkommen konnte. Ich glaube, dass er im Himmel Gott in einer herausragenden Stellung dient, weil er keinen Anspruch auf irdische Dienstberufungen erhob. Johannes erreichte hier auf Erden nichts. Er legte vielmehr demütig sein Leben als Opfer nieder und betete dafür, dass Jesus in seine vollständige Belohnung und Berufung hineinkam. Er hatte den Geist des Wegbereiters. Wir, wenn wir uns vergleichen, müssen uns keine Gedanken darüber machen, ob wir die Gabe der Prophetie haben, wenn wir hier auf Erden das Herz Gottes proklamieren wollen. Denn dann ist unser Herz so ausgerichtet wie das Herz des Johannes, das darauf hinarbeitet, Gott groß zu machen und nicht uns oder sonst jemand. Dann fließt auch Prophetie und Heilung von allein, wenn ich die richtige Haltung habe. Vielmehr sollen wir kühn prophetische Erklärungen abgeben, die Gottes vollständiges Erbteil an Jesus freisetzen, ohne darauf zu warten, dass es andere tun. Ich bin ja so gering, ich kann das ja nicht, du kannst das besser, ne? Haben wir erst einmal verstanden, halten wir nicht länger nach unserem Platz in Leib Christi Ausschau oder fragen, welche Gaben wir besitzen. Stattdessen sind wir bestrebt, alles in unserer Macht Stehende zu tun, um Jesus zu geben, was ihm gehört. Deswegen hat Johannes gesagt, er muss wachsen, ich muss abnehmen. Noch ein kurzer Abschnitt, Gottes Leibeigene. In der letzten Zeit, in den letzten Tagen wird die Erde Zeuge einer nie dagewesenen Bewegung des Geistes Gottes sein. Ausgelöst durch das Leben von Christen, die ihre Herzen vollständig darauf ausgerichtet haben, Jesus zu kennen und ihm bekannt zu machen. Vollständig zu kennen, als Braut zu kennen und zu erkennen. Ihr Status kann man bräutlich oder als Leibeigene vergleichen. Gott wird durch die Menschen einzig und allein deshalb wirken können, weil ihre Herzen so vollständig in der Ewigkeit verankert sind, dass Gottes Geist machtvoll durch sie fließen und sie befähigt, Wunder und Zeichen zu tun und Heilungen zu Wege zu bringen, die ganz außergewöhnlich sein werden. Diese göttlichen Personen werden eine Liebe für Gott haben, die ein Spiegelbild für seine Liebe ist. Habt ihr verstanden? So war Johannes. Er hat laut Bibel wohl, wir wissen es nicht, kein Wunder vollbracht. Sein Leben war asketisch, spartanisch und was weiß ich. Aber er wusste, um was es geht. Er hat sogar noch, als er wusste, dass er sterben wird, gesagt, meine Freude ist groß. Er, der die Braut hat, er ist der Bräutigam. Das ist, ich denke, in so einer Zeit für uns vielleicht schwierig nachzuvollziehen. Aber ich glaube, wenn wir in das hineinwachsen, was Gott uns zeigen möchte, wird die Bereitschaft zu sein wie in Johannes, nicht weil wir sein wollen wie er, sondern weil wir Gott immer näher kommen, immer leichter werden. Der Paulus ist mein Liebling, mein großes Vorbild. Er war ein Schriftgelehrter. Wir springen jetzt zur vierten Person. Er war auch als großer Missionar bekannt, weil er ist ja überall rumgereist und hat das Evangelium gepredigt. Ihr wisst, dass er sehr gut in der Schrift war und dass er ein klares Verständnis hatte über das Judentum, über das Gesetz, aber auch über die Gnade. Und was viele nicht wissen, was er hatte ein klares Verständnis über die Gemeinde als Braut. Das ist das, was er im 2. Korinther 11, 1 und 2 sagt. Da sagt er, mögt ihr doch ein wenig Torheit von mir ertragen, denn ich eifere für euch mit Gottes Eifer, denn ich habe euch einen Mann verlobt, um euch als reine Braut vor den Christus zu stellen. Für mich, wenn du einen Vergleich nehmen willst, ihr wisst ja die Vergleiche, ich tue viel, ich bete viel, ist der Paulus das Vorbild. Es war ein Schaffer hoch drei. Er sagt im ganzen Kapitel hinterher, ich habe so und so oft Schiffbruch, ich bin so und so oft geschlagen. Er zählt es alles auf, aber nicht, weil er sich brüsten wollte, sondern weil er sagt, hey, werdet doch mal wach. Wisst ihr, warum ich das mache? Ich mache es aus Liebe. Ich eifere mit euch, mit Gottes Eifer. Das bin nicht ich, das ist Gott in mir, der zur Rage kommt. Kapiert ihr nicht? Ihr seid die Braut Gottes. Er hatte dieses Tun und auf der anderen Seite die tiefe Liebe von Gott. Und das ist eine Verbindung, die in jedem von euch zum Tragen kommt. Weil ein liebender Gottes arbeitet mehr wie jeder andere. Und das ist der Punkt. Wir müssen uns nicht streiten, wer viel und wenig tut, wer das und das ist. Wir sollten alle dahin kommen, dass wir sagen, wir tun das, was wir tun sollen, gern, egal ob viel oder wenig. So, jetzt will ich noch ganz kurz über die letzte Woche von Jesus sprechen. Das ist unter 7, die Einladung des Bräutigams. Die wird in einer Session ganz genau ausgedehnt, aber ich will es jetzt einfach zusammenfassen, sonst geht es nicht anders. In der letzten Woche vor dem Tod Jesu am Kreuz hat er vier Beispiele genannt. Und die vier Beispiele, die lesen wir so nett, interessieren uns, wir tun sie auch oft auslegen und sagen, aber wir wissen meistens eins nicht. Es sind alle prophetische Aussagen anhand von Gleichnissen über Hochzeit, über Liebe, über die Gott errettet. Ich habe es jetzt ganz kurz, das müsst ihr zu Hause nachlesen, vielleicht kennt ihr es auch. Und zwar das Gleichnis von den Weingärtnern, das Gleichnis von den beiden Söhnen und das Gleichnis von dem Hochzeitsmahl. Das von dem Hochzeitsmahl ist einfach, da wisst ihr, es geht in Matthäus 22 um das Hochzeitsmahl, wo es heißt, mit dem Reich der Himmel ist es wie mit dem König, der seinen Sohn die Hochzeit bereitet. Gott ist der Vater, er ist der König und er bereitet seinem Sohn die Hochzeit. Und Jesus hat alles wie der reiche Königssohn. Dem brauchst du kein Auto mehr, keine Millionen, nichts schenken. Der hat nur eins noch nicht. Damals, als Jesus das Gleichnis gesagt hat, war es noch nicht vollbracht. Er war noch nicht am Tod. Er ist noch nicht gestorben, er hatte die Braut noch nicht. Er hatte das Versprechen der Braut durchs Abendmahl. Aber die Besiegelung kam durch den Tod. Und das Gleichnis von den Weingärtnern zeigt eigentlich, dass es heißt zum Schluss bei diesem Dings zuletzt, also bei diesem Gleichnis, sandte er seinen Sohn, der in dem Gleichnis da benannt ist. Das heißt, Gott sandte zum Schluss seinen Sohn und er sandte Jesus zu den Israeliten. Mir ist es erst, als ich in Jerusalem war, klar geworden, als ich gesehen habe, mit wie viel Gesetzlichkeit die orthodoxen Juden umgehen, wie viel Tüdel die einhalten, dass sie noch geistlicher sind wie die Schriftgelehrten. Und ihr wisst, Jerusalem ist eine Stadt mit drei Weltreligionen, Christen, Moslems und die orthodoxen Juden. Und ich habe mich noch nie in meinem Leben so unwohl gefühlt wie unter den orthodoxen Juden und unter den Moslems. Heute weiß ich warum. Als Jesus gesagt hat, und das hat er danach nach diesen Beispielen gesagt, eine Woche, er ist nämlich am Palmsonntag auf einem Esel, als ihm die Juden noch zugejubelt haben, ist er nach Jerusalem eingeritten und hat diese Beispiele genannt. Und diese Beispiele sollten eine prophetische Aussage sein, die erst jetzt in dieser Zeit erkannt werden, auf das Hochzeitsmahl von Gott und von ihm. Und er hat gesagt in Matthäus, Moment, ich lese euch das vor, er hat das eigentlich zu den Pharisäern und Schriftgelehrten gesagt. Jerusalem, Jerusalem, die du tötest die Propheten und steinigst die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen und wie eine Henne ihre Küken versammeln unter ihren Flügeln, aber ihr habt nicht gewollt. Und das hat er nicht zu den Juden gesagt, das hat er zu den jüdischen Leitern gesagt. Weil als er über seine Liebe gesprochen hat und über all das, was er vorhat, kamen die jüdischen Leiter, die Sadduzäer, die Schriftgelehrten und die Pharisäer. Und sie wollten von ihm wissen, was ist das höchste Gebot. Es kommt danach, wenn ihr den chronologischen Ablauf der Gleichnisse kennt und des Geschehnisses nach dem Palmsonntag. Und daraufhin, weil er genau ihre Herzen gewusst hat, weil er genau gewusst hat, dass sie nur auf Geld aus waren, dass sie jeden Tüdel noch viel, viel schlimmer halten wollten, wie es das mosaische Gesetz war, das war gar nicht Gottes Willen, ist er gekommen mit dem Ausspruch, das heißt, das erste Gebot ist, du sollst Gott von ganzem Herzen lieben, mit ganzem Gemüt, mit ganzem Verstand. Und das haben die Pharisäer nicht getan. Sie haben die Gesetze mehr gelebt. Und deswegen hat er sie verflucht. Und deswegen stehen heute noch unterm Fluch die Menschen unbewusst, die diese Gesetze halten. Und wenn man in Jerusalem war, ein bisschen ein geistliches Gespür bekommt, der merkt das. Das ist sowas von krass zum Teil, wie diese Menschen drauf sind. Sie sind Kinder Gottes, Gott errettet sie, er hat viel mit ihnen vor, aber da siehst du die geistliche Starrheit, die wie ein Fluch über die Jahrhunderte über die Menschen gekommen ist. Es geht dann weiter mit dem Gleichnis des Hochzeitsmahls. Und interessant ist auch, dass sein letztes, also er kommt dann mit dem ersten Gebot, und sein letztes Beispiel war in Matthäus 25 über die Jungfrauen, ne, die das Öl haben, die 10 Jungfrauen. Wir werden auch das genau beleuchten, das ist in Offenbarung im Neuen Jerusalem ganz klar. Es wird jeder Braut Christi sein, aber es wird nicht jeder im neuen Jerusalem sein. Oder umgekehrt. Wir wollen, ich lasse das noch dahingestellt, das ist sehr, sehr interessant. Weil die 10 Jungfrauen waren auch alles Christen, also ist ein Gleichnis für die Christen. Aber 5 hatten Lampen und 5 nicht. Es werden alle errettet, aber es hat nicht jeder den gleichen Status. Und an was das liegt, es liegt nicht an deinen Werken, es liegt nur an deiner Haltung. Es liegt nur an deinem Ja zu Jesus in jeder Situation. Interessant ist, dass Jesus, das erste Wunder, das er tat, war auf einer Hochzeit. Das letzte, was er an Gleichnissen sagte, bevor seinem Tod, war über die 10 Jungfrauen, die auf die Hochzeit warten. Wenn du das jetzt so überschlägst in dem Ton, das musst du sagen, der war voll krass unterwegs, denn sein Kopf ging es nur um die Hochzeit. Das erste war die Hochzeit und das letzte war die Hochzeit. Und ich denke, dass er, also stelle ich mir mal so bildlich vor, dass als Hosea gesagt hat, diesen Ausspruch, diesen prophetischen, sie wird mich nicht mehr Baal nennen, sondern mein Mann, da muss er sich wohl im himmlischen Balkon rübergelehnt haben und gesagt, ah klasse, ich warte auf die Zeit, wo ich auf die Erde kommen kann und wo ich den Leuten das klar machen kann. Jesus hat damals in Gleichnissen gesprochen, weil er wusste, dass sie nicht alle verstanden werden, aber er wusste, dass sie zur letzten Zeit verstanden werden. Und ich wage zu behaupten, zu sagen, zur letzten Zeit, jetzt. Wenn ich erkenne, dass ich Braut bin, dann lese ich diese Beispiele anders. Ich könnte euch jetzt noch so viel sagen über die Gleichnisse, die wir jetzt übersprungen haben, welche Tiefen da drin sind. Es geht nicht von der Zeit und der Kapazität. Aber das ist auch die Prophezeiung, die Gott in Bezug auf uns hatte, als er im 5. Mose sagte, und der Herr, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden, damit du den Herrn, deinen Gott, liebst mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit allem, was du hast. Und ich habe euch dann noch zwei andere Verse, einmal Johannes 17, Vers 26, und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihnen kundtun, damit die Liebe, womit du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Das ist eine prophetische Aussage, die Jesus macht vor seinem Tod. Hohelied kennen die meisten. Da heißt es, leg mich wie ein Siegel an dein Herz, wie ein Siegel an dein Arm, denn stark wie die Liebe ist der Tod. Mächtige Wasser sind nicht in der Lage, diese Liebe auszulöschen. Das ist Gottes Verheißung in uns. Und es ist sein Wunsch, wie ein Siegel auf unser Herz zu kommen. Die Kirche weiß bisher, dass sie Tempel Gottes ist, dass sie der Leib ist, die Gemeinde, dass sie eine Armee ist und eine Familie. Aber sie weiß noch nicht ganz, dass sie Braut ist. Und das ist das, was Jesus ausgießen wird, bevor er wiederkommt. Deswegen sind wir hier. Bevor Jesus ans Kreuz ging, hat er auf die Hochzeit und die Braut hingewiesen. Das machte er, damit er, wenn er wiederkommt, eine vorbereitete Braut hat. Damals haben es die Menschen nicht verstanden, aber er möchte, dass wir es heute verstehen. Ich möchte euch kurz noch ein Beispiel erzählen und dann hören wir auf über die Liebe Gottes, die verändert. Ich habe jetzt nicht alles, was ich wollte, angesprochen, aber ich wollte euch eure Konzentration auch nicht überdehnen. Wenn du erkennst, wie sehr Gott dich liebt, was du für einen Status hast, das ist das, was ich vorhin gesagt habe, was dich bleibend verändert. Alles andere, ich nenne das immer so, bitte sei mir nicht böse, geistliche Krücken. So, ne? Ich habe damit Probleme oder da, das und das kann mir helfen. Und es hilft mir auch am Anfang, mich zu verändern. Aber nur Gott und seine Liebe, die Erkenntnis seiner Liebe, verändert mich bleibend. Es gibt ein Beispiel, das hat die Jamie Lash, kennen vielleicht einige von euch, erzählt. Da ist ein Bauer. Der Bauer war irgendwo im Orient und er hatte zwei Töchter. Die eine, die ältere, war potthässlich und die jüngere sehr schön. Ja? Und es war Brauch, wenn du als Brautvater, als Vater von einem Mädchen, wenn ein junger Mann sich für das Mädchen interessiert hat, musste er ein Kamel geben. Und da kam ein junger Prinz zu diesem Bauern und der Vater hat erwartet, dass der Prinz sagt, ich möchte die Jüngere. Er hätte ihm auch die Jüngere gegeben, obwohl es Brauch war, die Ältere zuerst zu nehmen. Aber er hat nicht damit gerechnet, dass die Ältere überhaupt genommen wird. Und zu seinem Überraschen sagt der Prinz, nee, ich will die. Und das war die Ältere, die war wirklich anscheinend hässlich. Und der Bauer fragt ihn, ja, und wie ist es mit der Auslösung des Brautpreises? Gibst du mir ein Kamel? Und der Prinz sagt, eins, ich gebe dir 10 oder wie viel du willst. Und der Bauer hat gedacht, der spinnt. Aber gut, okay, ich bin ja froh, wenn meine Tochter einen Mann findet und auch noch zu den Konditionen. Und er gibt ihm die Frau. Es passiert die Hochzeit, der Mann geht mit dem Mädchen weg. Und nach ungefähr ein Jahr kommt dieser Mann, dieser reiche Prinz, wieder zu seinem Schwiegervater. Der Schwiegervater erkennt ihn auch sofort, aber hat eine wunderschöne Frau dabei. Also so schön, dass ihm fast der Atem stockt. Und er sagt, er nimmt diesen Prinz zur Seite und sagt, du hast doch meine Tochter geheiratet, wer ist denn das? Und dann sagt der Prinz, das ist deine Tochter. Und es war auch seine Tochter. Und er sagt, das passiert, wenn ihr eine Frau erkennt, also wir Frauen wissen das, dass sie geliebt und angenommen ist, das macht sie schön. Beim Mann sind andere Bedingungen, aber ich nehme jetzt dieses erfolgreich und Anerkennung und so weiter. Aber das ist das, was Gott mit uns tut. Wenn wir im Herzen erkennen, dass wir geliebt und angenommen sind, das verändert uns. Und das macht uns aus einem hässlichen Entchen zu einer wunderschönen Person, Mann wie Frau, die seinesgleichen sucht. Vielleicht habt ihr Personen in eurem Bekanntenkreis, die euch Jahre schon nicht mehr gesehen haben, die sagen, oh, du hast dich aber verändert. Also nicht nur äußerlich, dass wir älter, aber du hast dich so verändert in deiner Art oder so. Das will das Beispiel ausdrücken. Und ich denke, dass so geht's mit Gott. Gott möchte uns verändern, möchte uns wirklich zu schönen Juwelen machen. Und es sagt das sogar in Offenbarung 21. Er macht uns total gleich und vergleicht uns mit ihm. Ich denke, ich mache Schluss für heute. Bitte nicht davon.